Ja, wenn ihr das so seht, da links von mir, gratis. Was macht das mit euch? Irgend so ein Schild irgendwo am Strassenrand? Ich muss zugeben, ich bin immer skeptisch. Wenn irgendwo etwas mit gratis angeschrieben ist, dann denke ich, ja, da bin ich skeptisch, da glaube ich nicht so recht. Manchmal fährt man ja mit dem Velo am Strassenrand entlang und dann sieht man so ein paar Sachen dort liegen und ein grosses Schild gratis zum Mitnehmen. Und ich denke jedes Mal, es wäre ehrlicher, auf das Plakat zu schreiben, ich möchte gratis entsorgen. Weil wenn dort irgendwie so ein 20-jähriges vergimmeltes IKEA-Möbel ist oder irgendeine alte Matratze, dann ja, ist das nicht wirklich gratis. Gratis. Was ich gemerkt habe, doch, was einigermaßen funktioniert, ist, wenn man in einem Laden ist. Oh, ich muss Hochdeutsch reden, gell? Wenn man in einem Einkaufsladen ist und da sieht man irgendwie, nehmen wir an, Migros oder Coop, und dann gibt es diese gratis Häppchen, so ein Stück Brot oder ein Salami. Und das funktioniert wirklich, ist gratis. Aber gell, die Idee dahinter ist schon auch, dass man dann irgendwann den ganzen Salami kauft. So ein bisschen den Speck vor dem Mund durchschleifen, so gratis. Ich bin da immer etwas skeptisch. Und ich habe herausgefunden, dass wir ein bisschen eine komische Geschenkskultur haben. So bei uns im Westen, aber auch hier in der Schweiz. Und ich beschreibe diese Geschenkkultur so. Der war auch gratis, genau. Sagt ihm so, wir lassen uns grundsätzlich nicht gerne etwas schenken, außer wir haben es verdient. Oder so ein bisschen verdient. Ich erkläre euch, was ich meine. Vor einiger Zeit war ich in Amrisville im Kebabladen. Wollte mir dort mein Nachtessen holen, zum Mitnehmen. So ein Kebab bestellt. Und dann saß dort in der Ecke ein älterer Mann und der war am Telefon. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, was er da geredet hat. Er hat dem Taxidienst von Amrisville telefoniert. Wir hatten da so ein 5-Liter-Taxi, kostete 5 Franken. Und irgendwie hat das nicht geklappt. Der war dort, wollte nach Hause und ich habe so mitbekommen, dass die Taxis sind alle unterwegs und er hätte irgendwie 25 Minuten warten müssen. Ich habe das mitbekommen, mein Kebab kam und dann dachte ich, komm, ich helfe dem kurz, ich fahre den nach Hause. Ich bin zu ihm hin, habe gesagt, ich habe das gerade so mitbekommen, ich wohne auch hier, ich kann Sie kurz nach Hause fahren, ist gar kein Problem. Und er war dankbar, weil er musste ja nicht 25 Minuten warten und stieg in mein Auto, 3 Minuten, fuhr ihn nach Hause, dann stieg er raus. Und dann nahm er so sein Portemonnaie aus dem Hosensack und streckte mir einen 5-Liter hin. Und ich sagte, nein, ich will nicht bezahlt werden. Das ist alles okay, das ist ein Geschenk, oder? Ich habe sie gerne kurz nach Hause gefahren. Und dann bestand er darauf, dass ich den 5-Liter nehme. Und dann bestand ich darauf, dass ich ihn nicht nehme, oder? Und dann ging es hin und her und so. Und ich sage, nein, ich will nicht bezahlt werden, oder? Und er sagte, doch, nehmen Sie das. Nein, ich nicht. Und dann am Schluss hat er mir einfach den 5-Liter ins Auto gelegt und Tür zugemacht. Und ich bin dann nach Hause gefahren und war etwas genervt, ehrlich gesagt, weil er hat meine geschenkte Fahrt zu einer bezahlten Taxifahrt gemacht. Kann es sein, wir lassen uns grundsätzlich nicht gerne etwas schenken, außer wir haben es ein bisschen verdient. Vielleicht war er ein bisschen im Stolz getüpft. Ich kann mir doch das Taxi leisten, gell? Ich bin nicht so ein Bettler, der da irgendwo im Kebab von jemandem nach Hause gefahren muss und es sich nicht leisten kann. Vielleicht wollte er nicht als Schmarotzer dastehen und einfach irgendwie die Schuld ausgleichen. Wir lassen uns grundsätzlich nicht gerne etwas schenken, außer wir haben es verdient. Warum verdient? Wenn du 20 Jahre in der gleichen Firma arbeitest, dann kommt dieses Jubiläum, 20 Jahre Jubiläum. Gell, ganz ehrlich, dann erwartest du schon so ein klein wenig ein Geschenk. Oder so? Ich meine, das ist vertraglich nicht geregelt. Du hast das nicht verdient. In deinem Arbeitsvertrag steht nicht nach 20 Jahren jubilaren Geschenk eine Woche Ferien oder so. Das steht nicht. Aber so ein bisschen erwartest du es. Und wenn es nicht kommt, die 20 Jahre gehen durch, dann kommt das 21. Jahr, ja, dann bist du ein bisschen getüpft. Niemand hat dran gedacht. Und wenn es kommt, dann freust du dich. Und dieses Geschenk nimmst du gerne an. Vielleicht diese Woche Ferien, da haben wir dann gar kein Problem, das Geschenk anzunehmen, weil wir haben es ja ein bisschen verdient. Und etwa gleich ist es mit Geburtstagsgeschenken oder Weihnachtsgeschenken, das ist alles okay, die nehmen wir doch gerne an. Oder manchmal dieses Verlegenheitsgeschenk, wenn man eingeladen wird, oh, was bringen wir noch mit, haben wir noch irgendwie eine Flasche Wein im Keller oder so. Und dann bekommt man das Geschenk, wenn der Besuch kommt, und dann muss man sich merken, oh, die haben uns etwas geschenkt. Wenn wir dann mal bei ihnen eingeladen werden, dann können wir nicht mit leeren Händen kommen, müssen wir auch wieder etwas zurückschenken oder so. Ein bisschen eine komische Geschenkskultur, die wir haben. Und so ein völlig unverdientes Geschenk, für das du gar nichts getan hast und es auch nicht verdient hast, das lässt dich etwas unwohl zurück. Es fühlt sich etwas vielleicht sogar beschämend an. Ich bin doch kein Bettler. Der Titel von heute ist Der Glaube ist ein Geschenk. Und wir haben das schon so viele Male gehört. Und ich muss zugeben, ist nicht gerade der knackigste Predigttitel. Macht sich nicht gut auf YouTube. Nee, der Glaube ist ein Geschenk. Manchmal, auch wenn wir so Richtung Weihnachten kommen, habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Geschenk, das wir eigentlich schon 20 Mal ausgepackt haben. Und wir wissen, was drin ist. Aber jetzt, der Weihnachten zuliebe, packen wir es wieder rein. Oder wieder schön Schnüre drumherum und dann packen wir es wieder raus. Und dann tun wir so, als ob wir überrascht sind. Der Glaube ist ein Geschenk. Das haben wir schon so viele Male gehört, alle Jahre wieder. Vielleicht die gleichen Weihnachtslieder, die gleiche Weihnachtsgeschichte. Manchmal ist dieses Geschenk fast ein wenig abgedroschen. Es wurde etwas oberflächlich. Und darum möchte ich mit euch kurz über das oberflächliche Evangelium reden. Weil ich glaube, es gibt eine Art und Weise, wie wir dieses Geschenk kommunizieren, das schon etwas oberflächlich ist und nicht mehr diese tiefe Faszination auslöst. Und das oberflächliche Evangelium geht ungefähr folgendermaßen. Erstens, Gott liebt dich. Und ich denke, super, ich liebe mich auch. So, Gott liebt mich. Zweitens, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und ich denke, hey, das trifft sich ja perfekt. Ich habe auch einen wunderbaren Plan für mein Leben. Und jetzt hat Gott noch einen wunderbaren Plan für mein Leben. Ein doppelt wunderbarer Plan für mein Leben. Und drittens, Gott schenkt dir das ewige Leben, wenn du dieses Geschenk annehmen willst. Und ich denke, ich wäre ja blöd, dieses Geschenk nicht anzunehmen, oder? Wie großzügig von diesem Gott im Himmel, dass er mir das ewige Leben einfach so schenkt. Oder lieber haben, als irgendwann brauchen. So ein bisschen himmlische AHV oder Absicherung für die Ewigkeit. Und so ist dieses Evangelium, ich bin doppelt geliebt, da ist ein doppelt guter Plan über meinem Leben und dann so die Beilage, Gott schenkt mir noch die Ewigkeit. Und dieses Geschenk, das nehme ich sehr gerne an und dann packe ich das so ein bisschen in mein Leben hinein. Als gute Beilage für mein doch schon ziemlich gutes Leben. Und genau so behandle ich es, als eine gute Beilage. Das Evangelium ist dann sozusagen das Jubilarengeschenk von Gott an uns. So sein himmlisches, großes Dankeschön für uns Menschen für 20 Jahre treue Arbeit. So Gottes Danke vom Himmel an dich als Mensch. Das oberflächliche Evangelium. Da ist viel Wahrheit drin. Aber diese Darstellung vom Evangelium, die passt da draußen so in der Christenheit einigen überhaupt nicht. Die sagen, das ist zu billig. Viel zu billig. Das ist billige Gnade. Billige Gnade. Und dann gibt es das radikale Evangelium. Ich sage dem radikales Evangelium. Die sagen, nein, so läuft das dann überhaupt nicht. Dieses Geschenk, das ist nicht einfach so billig zu haben. Und Gottes Geschenk ist nicht einfach eine Beilage für dein Leben. Nein, es ist alles oder nichts. Gott wirft sein Geschenk, seine wertvolle Perle, nicht einfach vor die Schweine oder die Säue. Nein, da muss etwas her, da musst du Buße tun. Gell? Altes aus deinem Leben raus, Neues rein. Du musst dich ein bisschen würdig anstellen, damit dieses Geschenk du von Gott empfangen darfst. Und wir müssen die Kosten des Glaubens wieder betonen. Dieses Geschenk ist nicht billig und schon gar nicht gratis. Es kostet dich, der Glaube kostet dich alles. Jesus sagt, wenn du nicht alles aufgibst und ihm nachfolgst, dann kannst du nicht sein Jünger sein. Dein eigener Plan für dein eigenes gutes Leben kannst du als erstes kübeln. Und das Geschenk ist für die, die es wirklich ernst meinen. Nicht einfach so ein paar Fans, die in der Tribüne da vom Stadion sitzen und zujubeln. Das Geschenk von Gott ist für die wirklichen Nachfolger. Die, die da unten auf dem Spielfeld mitspielen. Die ihrem Glauben auch Taten folgen lassen. Das radikale Evangelium. Das war ziemlich mein Weg mit ungefähr 20 Jahren, als ich 20 war. Dieses oberflächliche Evangelium war mir wirklich zu billig. Das kann ja jeder einfach nehmen und danach leben, wie er will, oder? Und so habe ich angefangen, mich zu disziplinieren, habe den Glauben richtig ernst genommen. Ich habe einen Tag pro Woche gefastet, den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe die Bibel durchgelesen. Ich habe manchmal zu Hause auf dem Boden geschlafen, um nicht den Komfort von meinem Bett zu haben und nicht so ein westlicher Weichspüler-Christ zu werden. Und wisst ihr, was passiert ist? Es hat funktioniert. Mein Glaube wurde krasser. Er wurde jedenfalls deutlich beeindruckender als der Glaube von all diesen lauwarmen Christen so neben mir. Aber weißt du, was auch passiert ist? Etwa die gleiche Menge von geistlicher Arroganz, die in mein Leben hineingekommen ist, ging dieses andere wichtige Ding weg. Und das andere wichtige Ding heißt Barmherzigkeit und Liebe. 1. Korinther 13 lesen wir, wenn ich in den Sprachen der Engel rede, packend geschliffene Rhetorik, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn mir alle Geheimnisse bekannt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all das besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, und das ist radikal, meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich mich sogar bei lebendigem Leib verbrennen lasse, in den Märtyrertod gehe, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Es gibt eine radikale Nachfolge, die dir nichts nützt, gar nichts. Die lässt dich leer zurück. Warum? Weil du für etwas zahlen willst, das Gott dir schenken möchte. Weil du für etwas zahlen willst, das Gott dir schenken möchte. Also wir hatten das oberflächliche Evangelium und wir hatten das radikale Evangelium. Und ich möchte dir heute einen dritten Vorschlag machen. Nicht ein billiges Evangelium für Menschen, die es überhaupt nicht wollen und brauchen, aber auch nicht ein radikales Evangelium für so die ernsthaften wenigen. Ich sage diesem dritten Vorschlag, das Bettler-Evangelium. Ist auch nicht gerade der attraktivste Titel. Vor 24 Jahren, da war ich 13, da waren wir als Kirche in Rumänien, zusammen mit OM, dieser Missionsorganisation. Ich war ziemlich jung, waren da eine Gruppe. Und eines Tages, da in Rumänien, gingen wir in die Stadt Brașov. Eine große Stadt, 200.000 Einwohner. Ziemlich viel Armut und Not und Leid. Und wir liefen durch die Stadt und da hatte es ziemlich viele Bettler. Die meisten waren kleine Kinder. Die kamen ziemlich aufdringlich, die rannten auf dich zu. Und die, wenn du nicht deine Dinge festgehalten hast, dann waren sie weg. Gell? Die haben nicht gebettelt, die haben eher geklaut. Aber es war ziemlich viel Armut, war auch ziemlich einfach, ja, tough. Aber dann war da so ein Bild, das hat sich so tief eingebrannt in mein Herz. Wir gingen dieser Straße entlang und da war so ein Bub, ein Knabe, der hatte etwa mein Alter, vielleicht war er 13, vielleicht 12 oder 11. Und er bettelte anders. Ich sah ihn und er kniete einfach so auf dem Boden in so einer Bettlerpose und hielt seine Hände so vor sich hin. Und mehr tat er nichts, nicht. Er saß, kniete da und hielt seine Hände so heraus. Und das hat mich so tief getroffen, dieses Bild. Diese Hilflosigkeit. Es war auch irgendwie beschämend. Einfach dieser 13-jährige Bube, der da so kniete. Und ich ging zu ihm hin und dann, ich habe all mein Kleinmünz ihm in die Hände geleert und der strahlte richtig und so. Aber das Bild hat sich mir eingebrannt. Dieser Bettler, der da kniet in einer sehr bedürftigen Haltung und seine Hände offen hinhaltet. Und ich glaube, genau so kommt Gottes Geschenk zu dir. Es kommt zu den Bedürftigen. Du verdienst es nicht mit 20 Jahren treuer Arbeit. Du verdienst es dir auch nicht mit deiner Nachfolge. Epheser 2,8, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts beigetragen. Es ist Gottes Geschenk. Und ihr seht diesen kleinen Satz dort, dazu habt ihr selbst nichts beigetragen. Nichts. Das Geschenk von Gott ist diese Taxifahrt, die du dir nicht leisten kannst. Und manchmal ist es etwas vom Schwierigsten, ein unverdientes Geschenk anzunehmen. Da kämpft etwas in uns dagegen. Wir möchten diesen 5 lieber zurück ins Auto geben. Wir möchten irgendwie uns revanchieren, irgendwie die Schuld ausgleichen. Wir möchten dieses Einladungsgeschenk beim Abendessen dann wieder retournieren. Aber einfach so unverdient ein Geschenk anzunehmen, da kämpft etwas in uns. Was ist das? Das sind 2 Kräfte. Die erste Kraft, die in uns kämpft, ist der Stolz. Der sagt, ich lasse mich doch nicht auf dieses Niveau herunter. Warum sollte ich vor Gott knien? Ich bin ein selbstständiger Mensch. Ich habe Rückgrat. Ich stehe mit beiden Füßen in meinem Leben. Ich habe mir mein Leben aufgebaut, es funktioniert, es ist stabil. Ich bin doch nicht so ein Bettler. Ich bin der Captain meiner eigenen Seele. Ich bin der Master, ich entscheide über mein Schicksal selbst. Und so verhindert der Stolz, dass wir dieses Geschenk annehmen. Aber im Reich Gottes ist dein Kontostand egal, und auch deine Bildung ist egal. Ob du einen Schulabschluss hast, Bachelor, Master oder Doktor, das bringt im Reich Gottes alles keine Punkte. Geistlich gesehen kniest du neben diesem Bub dort in Brasov. Und das Einzige, was du tun kannst, ist deine Hände öffnen und empfangen. Aber die zweite Kraft, die in uns kämpft, vielleicht ist es bei dir nicht der Stolz, die zweite Kraft ist der Scham. Es ist nicht Stolz, sondern Scham. Das ist so diese erste Kraft, die im 1. Mose Kapitel 3 in diese Welt hineinkommt, nach dem Sündenfall Adam und Eva. Das Erste, was sie machen, nachdem sie sich bewusst sind, dass sie schuldig sind, sie verstecken sich. Sie merken, sie sind nackt, sie sind bedürftig und die Reaktion ist Scham und sich verstecken. Und Gott kommt in diesen Garten und er ruft, Adam, wo bist du? Und er sagt, wir hatten Angst. Scham. Vielleicht fühlst du dich genauso wie so ein Bettler. Zerschlissene Kleider, dreckig, schuldbeladen. Vielleicht siehst du deine Vergangenheit, dein Leben, vielleicht deine Gegenwart. Und du fühlst dich nicht würdig, von diesem Gott überhaupt irgendetwas zu bekommen. Du getraust dich nicht, ihm in die Augen zu schauen. Es ist eher diese Reaktion von Verstecken. Du ziehst dich zurück. Wer bin ich schon? Warum sollte Gott mich beschenken? Stolz und Scham, es sind 2 Kräfte, die uns von diesem Geschenk von Gott wegziehen. Aber weißt du, was das Wunderbare ist? Egal ob Stolz oder Scham in deinem Leben so festgesetzt hat, genau das macht dich zum Bettler. Deine Unwürdigkeit, sei es Stolz oder Scham, macht dich gerade würdig, das Geschenk zu empfangen. Siehst du das? Du musst nicht den Stolz beseitigen, du musst nicht die Scham beseitigen. Der Stolz oder die Scham macht dich gerade zu einer bedürftigen Person, die niederkniet und das Gott hinhält. Ist mit allem so. Unsere Schuld muss nicht zuerst weg, um dann Gott zu begegnen. Der einzige Ort, wo wir mit unserer Schuld hingehen müssen, ist genau zu ihm. Also egal, was in deinem Leben kämpft, deine Unwürdigkeit macht dich gerade würdig für dieses Geschenk. Denn das Geschenk von Gott ist für die Unwürdigen. Es ist für die, die es nicht verdient haben. Und darum möchte ich dich heute Morgen einladen, und die Band darf nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, einmal neu, einmal mehr deine Hände zu öffnen. Und ich glaube, uns fällt das schwer. Ich schaue mir jetzt ein bisschen eure Hände an, und normalerweise verstecken wir unsere Hände oder wir halten unsere zweite Hand, weil es gibt uns Sicherheit. Es ist ein ganz komisches Gefühl, einfach nur die Hände offen hinzuhalten, ohne etwas damit zu tun. Es macht uns etwas hilflos. Nur schon, wenn wir auch irgendwo stehen, einfach so die Hände, oder ich mache es immer in den Hosensack oder so. Ich halte jetzt ein Mikrofon. Und ihr halt, es ist ein komisches Gefühl, einfach die Hände zu öffnen. Aber genau dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Ich möchte dich einladen, dass du geistlich dich neben diesen Bub aus Braschow kniest und deine Hände ausstreckst. Und vielleicht machst du es danach während diesen Liedern ganz konkret. Vielleicht nimmst du deine Hände und streckst sie einfach Gott hin und sagst: Gott, ich möchte empfangen. Ich bringe nichts. Ich bringe meine ganze Unwürdigkeit, sei es Stolz oder Scham, und ich empfange von dir. Und weißt du, was dann passiert? Wenn Gott der Vater auf diesen Straßen von Braschow entlangläuft, und dann sieht er dort hinten, er geht um die Ecke und sieht dort dich, der du am Boden kniest. Weißt du, wer er sieht? Er sieht nicht einen Bettler, er sieht sein Kind. Er sieht sein Kind, und was macht er? Er rennt. Er rennt los und er rennt zu dir, zu seinem Kind, und er fällt dir um den Hals. Er legt dir nicht ein paar Münzen in deine Hände. Nein, er kniet sich herunter und er richtet dich auf. Er nimmt deine zerschlissenen Kleider und er legt seine Jacke um dich. Er gibt dir neue Schuhe. Sein Gesicht strahlt vor Freude, dass er dort sein verlorenes Kind wieder gefunden hat. Und er bringt dich zurück nach Hause. Und wir lesen diese Geschichte in Lukas 15. Das Tor geht auf, da ist laute Musik, da ist ein Festmahl. Und der Vater freut sich über sein Kind, das verloren war und wieder gefunden ist. Die Bibel sagt, dass die Bedürftigen empfangen, dass die Verlorenen gefunden werden, dass die Letzten die Ersten sein werden, dass die Blinden sehen. Das Reich Gottes steht auf dem Kopf. Das Geschenk von Gott ist für die Würdigen. Jesus sagt: Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich möchte euch bitten, aufzustehen mit mir, wenn ihr könnt. Danach gehen wir in eine Zeit vom Lobpreis. Ich habe ein Gebet, das ich mitgenommen habe. Nein, habe ich nicht. Ich kann es nicht einblenden, aber ich habe das Gebet hier. Ich möchte dich einladen, heute zu empfangen. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir tun müssen für dieses Geschenk. Unseren Stolz, unsere Scham, mit Stolz, Scham überwinden, mit dem Stolz, Scham zu Gott kommen und sagen: Hier bin ich, ich möchte empfangen. Und vielleicht machst du das zum allerersten Mal, dass du sagst: Jesus, bitte komm in mein Leben, ich nehme dieses Geschenk an diesen Weihnachten 2024 an. Ich empfange dich. Ich möchte beten, und wenn du möchtest, darfst du einfach mitbeten. Himmlischer Vater, ich bin schuldig und ich brauche dich. Ich öffne heute meine klammernden Hände und ich will von dir empfangen. Dein Geschenk, das Geschenk der Vergebung, teuer erkauft an diesem Kreuz. und den Unwürdigen verschenkt. Ich empfange das Geschenk des Glaubens. Ich empfange das Geschenk des Heiligen Geistes, der in mir wohnt und der Liebe in mir wachsen lässt. Jesus, ich mache dich zum Herr meines Lebens.